Euro anstelle US-Dollar, wie du deine Bitcoin-Rendite richtig sicherst und dabei noch Steuern sparen kannst zum Beispiel, kann möglich sein mit dem Euro anstelle Dollar, weil der schmiert ja momentan ab. Über dieses Thema und wie man auch mittlerweile in der Schweiz bei verschiedenen Dienstleistern auch mit Bitcoin bezahlen kann und noch viel, viel mehr werden wir heute mit Siri Thommen besprechen. Hallo Siri, schön bist du bei uns.
Vielen Dank, Marc, für die Einladung. Toll, hier zu sein.
Ja, wir haben ja, wann haben wir mal ein Interview gemacht? Weißt du das noch? Anderthalb Jahren oder irgendwie sowas?
Das ist schon länger her. Beim Hinfahren habe ich mich daran erinnert, wir waren 2019 mal Mittagessen zusammen oder Abendessen.
Ja, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt.
Genau. Interview weiß ich gar nicht mehr. Ah, ja, stimmt, aber genau, das ist auch schon länger her, das letzte Interview. Stimmt.
Genau. Vielleicht erzählst du kurz in zwei, drei Sätzen, wer du bist, was du machst. Ist das Einfachste, wenn du ganz kurz ein paar Inputs gibst für die Leute, die dich noch nicht kennen?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Cyril Thommen, ich bin Gründer von DFX mit dem Brand dfx.swiss und ich bin unter anderem auch Co-Founder bei der Francoin Association und beim D-Euro und das Projekt, womit die meisten Leute mich verbinden, wofür die meisten Leute mich kennen oder eben das auch als Anlass nehmen, um mich einzuladen, in einen Podcast oder so, ist halt, dass wir den Spar geonboardet haben, sprich man kann neu beim Spar im Supermarkt einkaufen, mit Bitcoin oder auch generell mit Krypto bezahlen, auch mit Frankencoin oder mit D-Euro. Und wir rollen es so Stück für Stück aus. Also es kommen jede Woche neue Sparmärkte dazu. Wir sind jetzt bei 100 Sparmärkten, die aktuell dabei sind. Man sieht ja auch bei uns auf der Homepage, auf dfx.swiss, hat man so eine Landkarte, sieht die einzelnen Sparmärkte, sieht auch, welche sind schon ready und welche sind noch in Bearbeitung. Und das läuft halt medial extrem gut. Das ist für uns ein Riesenerfolg. Ja. Heute ist das Narrativ, das weit verbreitete Narrativ immer noch, Bitcoin ist was zum Anlegen, aber nicht zum Benutzen. Es ist kein Geld. Ja. Und dieses Narrativ verändern wir jetzt gerade. Und das ist für mich ein Riesenerfolg. Ja. Also der Erfolg besteht in erster Linie darin, dass wir das Narrativ verändern. Es wird auch benutzt, klar. Also wir haben jeden Tag Transaktionen. Wir haben eine aufsteigende Anzahl an Transaktionen. Wir haben aufsteigende Volumen, ja, also das Durchschnittsvolumen pro Transaktion wird auch größer. Also es entwickelt sich alles in die richtige Richtung, klar. Aber ich kann es auch direkt vorwegnehmen. Das ist jetzt nicht so, dass wir damit heute Geld verdienen, ja, sondern es war jetzt wirklich eine Investition, um das Bitcoin-Narrativ zu verändern. Und das kommt extrem gut an, sowohl in der Community wie auch generell auf Social Media oder eben auch bei dir.
Ja, genau. Also für alle, die vielleicht nicht wissen, was Spar ist, gibt es denn Spar nur in der Schweiz, glaube ich? Oder gibt es denn, wo gibt es denn überall? Spar ist wie Lidl, Aldi, Coop und Z.
Ja, Spar ist extrem groß international. In der Schweiz ist es einfach sehr klein. Also in der Schweiz haben die vielleicht 2 oder 3% vom Umsatz, vom Kuchen. Aber international ist Spar ein Riesenbrand. Also die haben x Zehntausende an Stores gibt es.
Ah ja, also ja. Ich dachte immer, ja, ich habe mich nie damit beschäftigt, weil ich kaufe grundsätzlich per se nicht im Sparen ein. Klar. Deshalb habe ich mich auch nie darum gekümmert. Aber das heißt, okay, das ist ein Brand international, also ein Detailhändler nennt man es ja. Also du kannst da bei Spar essen, trinken etc. kaufen und wahrscheinlich noch viel, viel mehr auch im Ausland. Jetzt seid ihr in der Schweiz auf den Spar zugegangen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz uns mitnehmen auf die Reise. Wie hat das überhaupt begonnen? Also ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass du mal info@spar.ca eine E-Mail geschrieben hast. Hey, ich bin Siri hier von DFX, wollt ihr gerne Bitcoin akzeptieren als Zahlungsmittel, oder? Ich glaube, so ist es wahrscheinlich nicht gelaufen.
Nee, noch besser. Ich habe an der Kasse gefragt.
Und na, ohne Scheiß.
Haben die gesagt, ja, okay, wir verbinden dich gerade mit dem Geschäftsführer. Nee, natürlich nicht.
Ja, könnte ja sein. Vielleicht kennst du ja jemanden. Ich weiß es nicht. Genau.
Nee, es war halt wirklich, es war ein Zufall, ja. Also gibt ja keine Zufälle, aber ich war halt eingeladen zum Mittagessen und der Geschäftsführer vom Spar war auch dort.
Und also wo warst du eingeladen zum Mittagessen?
Bei einer, also einfach ein Investor hat mich eingeladen und hat einen Geschäftsführer vom Spar eingeladen. Und so, wir waren dann halt am selben Tisch und ich habe dann halt erzählt, dass ich momentan mich sehr intensiv um den Frankencoin kümmere und dass wir halt auch Payments mit Frankencoin anbieten können. Und diese Payments sind halt viel, viel günstiger als bestehende Kreditkartentransaktionen. Und sie funktionieren halt komplett unabhängig von Visa, Mastercard, Worldline, all den Sachen. Ja, es ist so eine Art Peer-to-Peer-Technologie, wo du als Käufer halt einfach mit dem Smartphone bezahlen kannst. Du schickst deine Gelder direkt an den Verkäufer und du hast kein Intermediär dazwischen. Und dadurch können wir halt extrem tiefe Gebühren realisieren. Wir sind auch schneller. Also wenn du jetzt einfach ganz normal mit Krypto, mit Bitcoin beim Spar bezahlst, der Bezahlvorgang selbst geht auch schneller, ja, als die normale Kreditkarte. Du hast, wenn du mit Kreditkarte bezahlst, oft irgendwie so 1-2 Sekunden Wartezeit, und bei uns geht das im Durchschnitt deutlich schneller. Und das habe ich ihm einfach so vorgestellt. Und ich habe gar nicht groß über Krypto geredet oder über Bitcoin oder über Lightning, sondern ich habe einem nur präsentiert, schau mal, wir haben hier eine Payment-Lösung, eine Peer-to-Peer-Payment-Lösung, die unabhängig ist von Worldline, von Visa, Mastercard und bestehenden Payment-Providern. Und das fand er halt interessant. Ja, das war halt etwas, und das ist auch heute noch so. Also heute, wir sprechen jetzt ja nicht nur mit dem Spar, sondern auch mit vielen anderen, haben da einen sehr interessanten Austausch, und das Interesse ist immer dasselbe. Es ist nicht das Krypto, sondern sie finden das hochinteressant, dass wir was anderes haben zum Bestehenden, weil sie sind eigentlich mit dem Bestehenden halt sehr unglücklich. Vielleicht hast du es ja auch mitbekommen, der Retailverband in der Schweiz hat ja auch Twint verklagt, dass die zu hohe Gebühren nehmen und so. Also die haben halt echt Mühe mit den bestehenden Anbietern inklusive Twint, weil die einfach recht teuer sind und suchen halt deshalb auch nach Lösungen. Mhm. Und dann, das war eigentlich so der Pitch. Ja. Es ging jetzt gar nicht darum, verwenden wir eine Layer-2-Solution oder ja, wie funktioniert die Transaktion im Detail. Aber das hat halt überzeugt, und dann haben wir die Möglichkeit bekommen, das auch sparintern vorzustellen, und dann ist entschieden worden, dass wir das umsetzen zusammen. Und für uns war das ja extrem toll, daran zu arbeiten. Also auch bei mir in der Firma, die Mitarbeiter, die fanden das extrem toll, an dem Projekt arbeiten zu können. Ja, weil normalerweise machst du einfach irgendwelche Sachen, damit irgendjemand Bitcoin rauf oder runter traden kann. Und so, wenn du das schon ein paar Jahre machst, dann ist es nichts mehr Spezielles und es gibt dir keine Befriedigung mehr. Und dann halt wirklich an etwas zu arbeiten, dass du im Spar mit Bitcoin bezahlen kannst, das ist halt schon auch wieder etwas, was dich mega motiviert, zu sagen, hey, mega cool, dass ich arbeite gerne daran. So ist es entstanden und war für uns als Firma was auch ein ganz tolles Projekt, ja, weil es einfach Spaß gemacht hat, daran zu arbeiten. Und jetzt auch medial, es ist extrem gut angekommen. Eben auch, wie vorher schon gesagt, Spar ist international ein Riesenbrand. Und Cointelegraph und so, die haben dann alle auch mit den internationalen Medien darüber berichtet. Und wir hatten extrem viele Views gesehen auf den Nachrichten, weil eben auch international Spar als Brand bekannt ist, und das so in den internationalen Kryptomedien ist es noch besser angekommen, als wäre es der Migros gewesen. Mhm. Migros kennt man nur in der Schweiz. Genau, und das Ziel ist jetzt auch so ein bisschen, das medial zu spielen in dem Sinne, dass wir halt wirklich das hinbekommen, dass dieses Narrativ sich verändert, dass man Bitcoin als Geld wahrnimmt, als Zahlungsmittel und nicht nur als Investmentvehikel.
Mhm. Okay, also ich glaube, viele verstehen gar nicht, was das wirklich für den Anbieter, also jetzt Spar oder einen anderen Detailhändler bedeutet. Ich meine, die haben ja teilweise tiefe einstellige Margen, ja, oder die sie verdienen, und da müssen sie noch, Twint, glaube ich, hat 4, 5, 6%, ich weiß nicht genau, irgendwo in diese Größenordnung, Kreditkarten, je nachdem, welche du benutzt, bist du auch irgendwo 1-2%, so roundabout, also spielt es nicht eine Rolle, das genaue Prozentzahl, aber da geht einfach von dieser tiefen Rendite geht nochmal was weg an die Dienstleister, einfach, dass die Leute halt nicht mit Bargeld mehr bezahlen können, sondern, hey, ja, wir sind hier Visa, Mastercard, Twint etc., wir wollen auch was vom Kuchen haben. Und jetzt hast du gesagt, ist das das Interessante gewesen? Du hast verschiedene Punkte angesprochen. Das eine ist, dass sie natürlich ihre Margen erhöhen können, wenn die Leute natürlich solche Payment-Systeme oder Lösungen nutzen würden. Plus das andere ist die Geschwindigkeit. Ich glaube, die Geschwindigkeit, wie die Zahlung rausgeht, ist das eine. Ich könnte mir auch vorstellen, kannst du mich gerne aufklären, ob das so stimmt. Die Finalisierung auch der Transaktion. Kann das sein, dass es ein Problem ist für die Detailhändler, dass sie sagen, okay, wir haben Transaktionen, die in der Vergangenheit vielleicht zu spät gekommen sind oder die Kreditkarte war nicht gedeckt oder solche Probleme, und jetzt mit Bitcoin zum Beispiel, hey, wenn du schickst, ist es finalisiert, dann ist das Geld da. Sozusagen wie Vorkasse, so ein bisschen in dieser Richtung. Ist es korrekt oder nicht? Sind es wirklich nur das Thema, es ist günstiger, es ist was Neueres? Oder sind es auch andere Themen, die wirklich interessant sind, die ihr seht?
Ich glaube, der Anteil an Käufen im Spar mit gestohlenen Kreditkarten, die dann nachher im Nachhinein Probleme machen, ich glaube, der Anteil ist sehr, sehr klein. Mhm. Also ich glaube, im Spar ist das nicht der Case, oder im Migros, im Coop. Natürlich haben die das, klar. Also Migros, Coop wird jedes Jahr irgendwelche Gelder abschreiben, weil bezahlt wurde mit irgendwelchen Kreditkarten, wo es nachher ein Problem gab beim Setteln. Das ist sicher so, aber ich glaube, das ist vernachlässigbar.
Okay.
Für solche Detailhändler. Ja. Die Frage ist immer, in welchem Business bist du unterwegs? Logisch. Ja. Andere Business, die haben da definitiv ein großes Problem mit dem Thema.
Okay, jetzt habt ihr große Aufmerksamkeit gekriegt.
Ja.
Jetzt spiele ich mal so ein bisschen Devil's Advocate.
Ja, ich habe es ja gesehen. In deinem letzten Podcast hast du ja darüber gesprochen und gesagt, braucht kein Mensch.
Man muss das ja auch challengen, oder? Ich meine, das Thema ist effektiv, das hören wir ja immer wieder. Sind wir ehrlich, bei uns in Europa brauchen wir momentan jetzt aus Endnutzersicht, ich gehe irgendwo kaufen, ich brauche kein Bitcoin, ich brauche keine Kryptowährung, um zu bezahlen. Wir haben überall einen Bankomat, unsere Währung ist mehr oder weniger stabil, in Anführungs- und Schlusszeichen. Wir haben ein Geldsystem, dem wir noch vertrauen, sage ich jetzt mal. Schweizer Franken ist noch stark, auch im Vergleich zum US-Dollar, beim Euro mehr oder weniger. Warum sollten wir mit Bitcoin, mit Kryptowährung bezahlen? Also, ich meine, es ist neu, es ist spannend, ja. Aber schlussendlich nutzen doch das nur die Hardcore-Leute, die testen das aus, sie gehen in den Spar, ist gleich wie im Tessin, McDonald's kannst du bezahlen, ja, das ist nice, machst ein Video, ein bisschen Aufmerksamkeit, that's it. Was würdest du kontern?
Ja, schauen wir mal. Also erstens mal, du hast diese Bitcoin-Community, die heute schon extra in Spar fährt, um im Spar bezahlen zu können.
Genau.
Ja, das ist Fakt, das ist real, das findet jetzt statt. Also ich bekomme immer wieder das Feedback, ich gehe jetzt auch im Spar einkaufen, habe ich vorher nie gemacht, so kannte den Laden gar nicht. So. Aber jetzt gehe ich da regelmäßig, finde das mega cool. Ja. Das Feedback bekommen wir immer wieder. Also du hast schon einen effektiven Effekt für die Firma.
Neue Kundengewinnung sozusagen,
ja,
genau.
Genau, und das ist real. Mhm. Ja. Jetzt kannst du natürlich diskutieren, ob das relevant ist, das kann man diskutieren. Aber die Relevanz steigt, ja. Und normalerweise ist ein Pitch immer so, ey, schau mal, wir haben hier ein ganz tolles Ding. Wenn du das machst, dann hast du zwar Kosten, aber du hast auch viel, viel mehr Umsatz und machst damit dann mehr Gewinn. Bei uns ist der Pitch eigentlich andersrum. Bei uns ist der Pitch eigentlich, schau mal, akzeptier doch in deinem Business Bitcoin oder generell Krypto. Und das kostet dich fast nichts. Du hast fast keine Kosten, das einzuführen. Und es kommen vielleicht nur am Anfang ein paar wenige mehr, ja. Aber das wird ja langfristig steigt ja. Also der Anteil an diesen Bitcoiner, der wird ja größer, nicht kleiner. Und der Anteil an diesen Bitcoin-Fanatikern, die alles mit Bitcoin machen wollen, alles mit Bitcoin bezahlen wollen und gar kein Fiat halten wollen, weil sie 100% investiert sein wollen. Dieser Anteil von dieser Gruppierung wird ja auch größer. Und so, das ist eigentlich so ein bisschen unser Pitch, ja. Du hast wenig zu verlieren, weil du hast fast keine Kosten, unser System zu integrieren. Du gewinnst dann vielleicht auch nicht mega viel, aber dafür ist es nachhaltig. Und das ist langfristig. Und langfristig zahlt sich das auch aus. Das ist eigentlich so die Herangehensweise, wie wir das verkaufen. Wir verkaufen das nicht, hey, akzeptier jetzt neue Bitcoin und dein Umsatz wird sofort explodieren.
Sondern es ist einfach mehr, es kommt was dazu, was Neues, was dich nicht viel kostet. Es bringt dir generell tendenziell neue Kunden.
Ja.
Die Theorie ist, das wird nachhaltig sein, der Kuchen wird größer, das ist interessant, das wird stabil sein, das wird sukzessiv wachsen, aber du hast grundsätzlich keinen Nachteil, wenn du es machst, sondern nur eigentlich Vorteile. Wie habt ihr das dann nur ganz kurz technisch, wie läuft das? Also das heißt, man hat logischerweise eine App, eure App, keine Ahnung, hat die Spar-App, die sie rausbringen, ich weiß es nicht, und da muss man den Bitcoin irgendwie logischerweise draufschicken und dann läuft das über das Lightning-Netzwerk, einfach nur ganz, ganz kurz, ohne zu technisch zu werden, aber einfach wie das so grob ausschaut, wie das umgesetzt ist.
Genau, das ist eigentlich super simpel. Also auf der Seite von der Kasse hast du kurz zusammengefasst eigentlich drei Buttons. Bargeld, EFT, also das Terminal und neu eben auch DFX für alles, was mit Krypto zu tun hat. Und wenn der Kunde sagt, er will mit Bitcoin bezahlen, das Einzige, was die Person an der Kasse wissen muss, ist, sie muss einfach den DFX-Button drücken. Das ist alles. Mhm. Und das Ganze ist halt mit einer Software-Update ausgerollt worden. Das spricht, du hast keine neue Hardware oder so. Auf der Kundenseite hast du einen Kleber, einen QR-Code, der mit Papier, also als Kleber angebracht ist. Und diesen QR-Code kannst du scannen. Den kannst du einerseits einfach mit der Kamera scannen von deinem Handy. Dann kommst du so auf eine Webseite. Dort wird alles erklärt. So müssen wir auch nicht das Personal aufwendig schulen, sondern wenn irgendeiner Fragen hat, wie funktioniert das, wie kann ich das nutzen, ist die Antwort einfach, scan den QR-Code und dann kannst du dich online darüber informieren, findest auch die Telegram-Gruppe und alles drum und dran. So nehmen wir die ganze Education vom Verkaufspersonal weg. Und wenn du eine kompatible Wallet hast, kannst du einen QR-Code scannen. Also du sagst dann, da kannst du, ich will mit Bitcoin bezahlen, mit Krypto, was auch immer. Du scannst dann den QR-Code. In dem Moment ist der QR-Code aktiv und du siehst dann alles in deiner App. Du siehst einen Betrag, du siehst, du bist beim Spar und du kannst dann einfach noch die Transaktion freigeben. Und das funktioniert halt mit einer Vielzahl von Apps. Wir haben dafür einen eigenen QR-Code-Standard definiert, der abwärtskompatibel ist zum LNURL-Protokoll von Lightning. Konkret bedeutet das Folgendes. Eigentlich alle Standard-Lightning-Wallets sind kompatibel, die funktionieren schon mal. Es funktioniert aber auch mit anderen Wallets, wie zum Beispiel mit MetaMask oder Trust Wallet oder so. Und es funktioniert auch mit der Frankencoin-Wallet oder mit der D-Euro-Wallet. Und neu haben wir auch offizielle Partnerschaft mit Binance. Also Binance hat auch unseren QR-Code-Standard bei sich integriert. Du kannst jetzt auch mit der Binance-App einfach scannen, freigeben, mit deinem Binance-App-Guthaben. Das ist so für mich jetzt gerade der jüngste, größte Erfolg, ja, dass wir auch wirklich so ein Schwergewicht wie Binance hinbekommen, dass sie sagen, hey, das, was dieser Cyril da in der Schweiz macht mit dem Spar, das interessiert uns. Wir adaptieren dem seine Technologie, dem seinen QR-Code-Standard, adaptieren wir bei uns rein, bei Binance rein und ermöglichen unseren Kunden, dass sie auch im Spar bezahlen können. Das finde ich ein Riesenerfolg. Ja.
Wie seid ihr da auf die gekommen? Durch die Medien sind sie auf euch zugekommen oder habt ihr da... War das wirklich so aufgrund der Aufmerksamkeit, die ihr habt das gebaut, Spar hat das benutzt, da gab es Leute, die haben das gepostet, ja, Cointelegraph, ja, unter anderem genau, international haben sie darüber berichtet, immer mehr, immer größer, und dann ist Binance, hat das gesehen, ah nice, wollen wir haben, bauen wir rein.
Ja genau, KuCoin auch, ja, auch auf uns zugekommen, sind jetzt gerade dran, das einzubauen. Also wir sehen halt wirklich, das ist nicht einfach irgendwas, was wir gemacht haben, interessiert keinen, sondern es hat wirklich Effekte. Mhm.
Spannend, spannend. Hast du sonst noch was du so ein bisschen aus dem Nähkästchen noch plaudern kannst? Oder
ja,
wer kommt? Kommt Migros als nächstes? Genau, kommt, keine Ahnung, genau. Decathlon oder Carrefour? Keine Ahnung, was da alles gibt. Kannst du was raushauen?
Ja, genau. Also das ist der Knaller ist, Spar ist ja ein Franchise-Unternehmen.
Ah ja?
Und ungefähr die Hälfte aller Sparmärkte gehören dem Spar selbst. Mhm. Und die andere Hälfte sind Franchise-Partner.
Ah, okay.
Und es gibt einen Partner, der hat auch mehrere Filialen. Und der hat uns angerufen und gesagt, ja, ich hätte dann gern die Kryptos. Wenn die mir Krypto bezahlen, dann will ich auch die Kryptos haben. Ich will kein Fiat.
Ah, wirklich?
Ja. Und also ich war total geflasht. Ja, ich fand's mega cool. Also es gibt jetzt auch die ersten Stores, wo du dann einfach mit Krypto bezahlen kannst und er das dann alles in Bitcoin konvertiert. Mhm. Beziehungsweise wir konvertieren einfach alles in Bitcoin und bezahlen das ihm aus auf seine Non-Custodial Wallet. Also mega cool. Es ist nicht nur ein Marketing-Gag, sondern es ist wirklich reale Bitcoin-Adoption.
Aber da muss man jetzt sagen, wie du sagst, auf deine Non-Custodial-Wallet. Ich gehe nicht davon aus, dass die Person jetzt dann bei sich zu Hause eine Bitbox, ein Ledger, ein Hardware-Wallet hat,
doch,
rumliegen und da geht's hin.
Doch.
Wirklich?
Ja.
Ja, okay. Aber das kann man sicherlich noch ein bisschen optimieren, oder? Aber ich finde den Ansatz top.
Also der legt das dann langfristig an. Das kommt dann in die Treasury.
Gut, eben, das geht wahrscheinlich, weil er halt einfach er hat eine Company, eine Firma, wo er wahrscheinlich der alleinige Besitzer ist und entsprechend sagt er, ja, ich kann machen, was ich will mit dieser Firma. Wenn irgendwo Bitcoin reinkommt, dann geht das da 0,5% von meinem Umsatz liegt dann in Bitcoin, irgendwie sowas auf meinem Hardware-Wallet, ich finde das cool. So.
Genau, aber es ist halt einmal mehr die absolut perfekte Antwort auf die ganzen Hater, die halt sagen, ah, das ist nur Marketing-Gag und so. Ja. Ist es nicht, das ist wirklich real. Mhm. Das ist ultra witzig.
Ja. Ja, wir werden sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass ihr einen massiven Erfolg habt damit, logischerweise. Ich finde es super cool. Ich beobachte das auch sehr, sehr gerne.
Ich bin da ganz nüchtern. Ich glaube nicht, dass wir kurzfristig einen Riesenerfolg
haben. Ja, aber darum geht es auch nicht.
Aber wir haben extrem interessante Nachfragen. Also ganz, ganz große Firmen sind auf uns zugekommen, auch wirklich vom Management. Und so kurz zusammengefasst war eigentlich die Aussage so, wir finden das mega cool, was ihr hier macht. Wir wollen das auch. Am besten aber ohne das Krypto. Also, die finden das wir erhalten in der Branche immer dasselbe Feedback. Die finden das einfach ultra cool, dass wir was gebaut haben, das an Visa, Mastercard und Worldline vorbeigeht.
Aha.
Und günstiges, schnelles, peer-to-peer, simple, funktioniert. Wenn die, das in der Branche kommt das extrem gut an. Also, es so gefühlt habe ich auch immer so das Gefühl, es ist so fast schon eine emotionale Sache für die, eine Lösung zu finden, um bei Worldline vorbeizukommen. Ne?
Ja, aber ehrlich gesagt, ich verstehe es auch. Wie gesagt, wenn du tiefe Margen per se schon hast und du musst einen Payment Provider, also der dir das zur Verfügung stellt, damit alle mit Karte bezahlen können, dem musst du was abgeben, was nicht wenig ist, dann verstehe ich natürlich, dass es eine Lösung gibt. Aber du hast eine sehr, sehr schöne Brücke jetzt geschlagen, weil wir wollen das Ganze auch, aber ohne das Bitcoin-Krypto-Zeugs. Ja. Ja, was bleibt übrig? Stablecoins.
Ja, also, ja genau, Stablecoins sind hochinteressant. Streng genommen funktioniert unsere Lösung ja auch für andere Anbieter. Also es muss nicht unbedingt Krypto sein. Jetzt konkret, wir haben ein Konto bei Binance. Mhm. Wenn jetzt irgendein Kunde von Binance mit der Binance-App im Spar bezahlt, findet ja keine Krypto-Transaktion statt. Sondern das, was stattfindet, ist einfach ein interner Übertrag von dem Binance-Kunden an das Konto von DFX. Mhm. Und dieses Konzept ist ja klar, die Krypto-Leute verstehen das. Ja? Und die Krypto-Leute springen voll drauf auf. Und dieses Bezahl mit QR-Code und so, das ist halt im Krypto-Space auch besser verteilt. Aber grundsätzlich, Technologie betrachtet, ist es einfach ein Peer-to-Peer-Layer. Mhm. Und wir können das auch theoretisch mit einer Bank machen oder so. Ja, also unser System ist grundsätzlich offen für generell Peer-to-Peer-Payments und es ist nicht so, dass wir zwingend jetzt nur was mit Krypto machen können. Also schauen wir mal, was da sich noch alles entwickelt.
Okay. Wie kommen wir nachher auf den Stablecoin, auf den DAO? Weil hier kommt direkt eine erste oder eine Frage bei mir hoch. Was sagt die Regulierung der Staat dann dazu? Ich meine, das ist ja eigentlich genau die Privatisierung des Geldes.
Ja.
Also schlussendlich kann man ja sagen, okay, man könnte darauf jede Währung bauen, die man will, weil grundlegend kann man sagen, ist technologieneutral, peer-to-peer, da könnte man ja alles darüber legen, quasi. Klar, am Schluss bezahlt man irgendwie mit Schweizer Franken, Euro oder US-Dollar, weil das sind die Preise, wo die Leute kennen, das ist Geld etc., aber trotzdem gibt es hier natürlich eine gewisse private Komponente, die irgendwie mit reinspielt, oder sehe ich das falsch?
Also Worldline, Visa, Mastercard sind ja nicht staatliche Akteure. Es geht in erster Linie mal darum, einfach diese Unternehmen, die halt monopolartige Gewinne einfahren, ja, an denen eine Lösung, an denen vorbeizukommen, dafür eine Lösung zu haben. Geht jetzt nicht spezifisch darum, am Staat vorbeizukommen. Also den Aspekt sehe ich jetzt so nicht.
Ich meine, theoretisch könnte man die Sparwährung einführen. Man könnte, weiß ich was für eine Währung, sozusagen alle Sparmärkte, ich übertreibe natürlich jetzt ein bisschen, aber theoretisch, da sind die Preise nicht mehr in Schweizer Franken, sondern im Spar.
In Sparpunkten.
In Spar, ja. Whatever, ja. Bepreist, oder?
Genau. Und, ja, aber ich sehe, also ich fände es witzig, ich würde es businesstechnisch würde ich es gerne machen, ja, wäre sicher lustig, aber ich glaube nicht, also
nee, ich
glaube nicht, dass sich das so entwickelt.
Aber rein technologisch könnte man es logischerweise.
Man könnte, ja, aber es ist schon realistischer, dass es noch ein bisschen länger in Schweizer Franken denominiert bleibt und dann irgendwann, weiß ich nicht, wann es sein wird, aber irgendwann wechseln wir dann mal zu einem Satoshi-Standard.
Aber ihr macht es ja auch nicht for free. Wie ist denn das Verhältnis, was die Kosten schlussendlich sind, wenn man das implementiert? Ich meine, ihr habt auch Kosten. Ihr müsst auch Entwicklung bezahlen, ja, etc. Klar. Also wie sind die Verhältnisse? Du kannst klare Zahlen nennen oder Verhältnisse, spielt eigentlich keine Rolle.
Ja, natürlich, also wir nehmen beim Spar, wir nehmen eine Gebühr von 0,2%.
Versus, vielleicht, ich habe vor ein paar Zahlen in den Raum geschmissen, kannst du da...
Der günstigste Kreditkartenanbieter oder Debitkartenanbieter ist irgendwo bei 0,6.
Okay, also ihr seid ungefähr dreimal günstiger.
Ja.
Okay.
Genau.
Mindestens.
Ja. Und wenn du halt irgendeine Kreditkarte hast von Gibraltar oder so, dann explodieren halt die Kosten beim Spar, ist ja klar.
Ist logisch.
Genau. Logisch. Aber eigentlich so die günstigsten Kreditkartenanbieter oder Debitkarten, lokalen Payment-Lösungen sind so bei 0,6%.
Okay. Spannend. Gut, ich würde gerne mal noch zum Thema Stablecoin, D-Euro, mit dir sprechen, weil du hast es vorher gesagt, grundsätzlich bist du mal gestartet über die Franken-Coin-Thematik, also Schweizer, sozusagen der Stablecoin, der Schweizer Franken Stablecoin, komplette Zentrale etc. Da hatten wir auch ein Video letztens separat zu diesem Thema. Und ich habe jetzt extra mit dir heute ein separates Interview machen wollen bezüglich dem Sparthema, aber auch dem D-Euro, weil da bist du ja auch sehr, sehr engagiert. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, was ist der D-Euro genau?
Ja, das ist eigentlich das Pendant zum Frankencoin, einfach für den Euro. Mhm. Ja, also wir haben halt bei DFX auch viele Kunden, die in Euro denken, in Euro rechnen und für die war Frankencoin hochinteressant, aber es war dann nicht das präferierte Asset für die und deshalb haben wir auch uns beim D-Euro darum gekümmert, auch den Markt irgendwie bedienen zu können. Also der D-Euro Smart Contract ist auf Ethereum autonom deployed. Das bedeutet, bis zu dem Zeitpunkt, als man es deployed hatte, konnte man noch auswählen, wie es aussehen soll, designtechnisch, trusttechnisch, wie baut man das, wie strukturiert man das. Und in dem Moment, in dem es dann deployed wurde, konnte man das nicht mehr rückgängig machen. Also wir haben irgendwas in die Welt gesetzt, ja, was jetzt laufen kann, das wir aber nicht mehr kontrollieren und das wir auch nicht betreiben. Ja. Und das ist der D-Euro und das ist auch der Frankencoin.
Ist technologisch der D-Euro gleich wie der Frankencoin oder gibt es Unterschiede?
Es gibt ganz kleine Unterschiede. Zum Beispiel, wenn du dir einen Kredit ziehst, ja, beim Frankencoin musst du von Anfang an definieren, für welchen Zeitraum. Und du bezahlst für den vollen Zeitraum die Zinsen.
Zu Beginn,
ja. Und beim D-Euro ist das nicht so. Also beim D-Euro hast du auch eine maximale Laufzeit. Aber das ist einfach nur aus Risk-Perspektive. Aber du bezahlst dann einfach in jedem Block den Zins. Beziehungsweise deine Schuld wird einfach mit jedem Block höher. Und wenn du kannst heute Nacht um 2 einen Kredit aufnehmen und dann am Nachmittag wieder zurückbezahlen, weil du irgendwie eine Settlement-Transaktion dann doch wieder reinbekommen hast. Also du kannst da mit dem D-Euro viel flexibler Kredite aufnehmen und wieder zurückzahlen. Das ist der größte Unterschied. Die anderen Sachen sind Peanuts. Ja.
Okay, aber vielleicht für alle einfach zu verstehen. D-Euro ist eine Plattform, die mehrere Möglichkeiten bietet. Also das heißt, auf der einen Seite kann man Wrapped Bitcoin wahrscheinlich auch noch, keine Ahnung, was für Assets hinterlegen als Sicherheit und sich dagegen einen Kredit rausnehmen.
Ja.
Also Sicherheit, Wrapped Bitcoin, Ether wahrscheinlich und weiß ich, was man alles kann. Und dann zieht man sich ein D-Euro Stablecoin raus. Das ist ein Token im Ethereum-Ökosystem und hat dann eigentlich den Kredit in D-Euro. Also im Sinne von, man will seine Bitcoin, der Wrapped Bitcoin ist nicht ganz das gleiche, aber seine Bitcoin nicht verkaufen, tauscht in Wrapped Bitcoin, hinterlegt sie beim D-Euro und zieht sich zum Beispiel einen Kredit raus, wenn man zum Beispiel sein Leben finanzieren will oder man macht Leverage, was auch immer die Leute so machen wollen. Das ist die eine Option. Dann habe ich gesehen, man kann auch noch Rendite verdienen.
Ja.
Auch immer schön.
Genau.
Was gibt's so von den Möglichkeiten her auf der Plattform, was man da noch machen kann?
Also beim D-Euro gibt es auf D-Euro-Einlagen gibt es 10% Rendite. Mhm. Jetzt ist immer die erste Frage, ja, woher kommt
genau. So, Fugazi, von irgendwo.
Genau, nee, eben, also die Kredite sind deutlich teurer als 10%. Die sind irgendwo bei 12%, 15%. Und auf der Einlagenseite bekommt man dann 10%. Und die Differenz dazwischen ist der Gewinn für das Protokoll. Beziehungsweise für die Shareholder. Also nicht Shareholder im rechtlichen Sinne. Also juristisch betrachtet gibt es keine Shareholder, es gibt auch keine Aktiengesellschaft. Mhm. Aber ökonomisch betrachtet ist halt das Smart Contract so gebaut, dass du so einen Governance-Token hast und die Inhaber vom Governance-Token, die bekommen auch die Einnahmen, beziehungsweise die bekommen auf der einen Seite 15% auf den Loan und auf der anderen Seite zahlen sie 10% auf eine Einlage. Und die 5% dazwischen, das ist die Rendite für die Governance-Token-Holder.
Mhm. Genau, also ohne jetzt hier zu tief ins Detail zu gehen. Ja, man kann eigentlich, also wenn ich das richtig verstehe, ich habe zum Beispiel, sagen wir, einen Bitcoin. Ich will den jetzt verkaufen, weil ich sage, jetzt, wir nehmen das auf, da ist Bitcoin bei ungefähr 122.000 US-Dollar, Euro, weiß ich nicht auswendig. Ich sage, okay, ich will einen verkaufen, weil, ja, ich brauche das Geld, ich will das Geld, warum auch immer. So, jetzt, wie komme ich zu diesem D-Euro? Sage ich, ich habe zum Beispiel auf der Bitbox, auf dem Ledger habe ich einen Bitcoin. Wie komme ich jetzt dazu? Das ist mal die erste Frage.
Ja, also als erstes musst du dich mal mit der Ethereum-Welt anfreunden.
Genau. Punkt Nummer 1. Andere Welt. Hier genau. Bitcoin. Hier Ethereum. Hier ist der D-Euro. Okay.
Das ist schon mal wichtig zu verstehen. Es wäre natürlich extrem witzig, sowas auf Bitcoin laufen zu lassen. Aber da sind wir noch sehr weit davon entfernt. Technisch. Sicherheitstechnisch noch weit entfernt und liquiditätstechnisch sind wir noch weit entfernt. Also der Grund, warum wir Ethereum gewählt haben als Plattform, ist einfach, weil es Stand heute, ich hoffe, die Bitcoin-Maxis kreuzigen mich nicht, aber Stand heute ist es halt für so ein Protokoll, wo du relativ hohe Komplexität hast im Code, ja, ist Ethereum die stabilste, die sicherste Plattform, die dezentralste Plattform mit der höchsten Liquidität. Ja. Also das ist ja auch immer wichtig, wenn du irgendein Asset hast, willst du das vielleicht dann gegen US-Dollar Tether traden können oder so. Und wenn du das auf Uniswap machst oder auf einer anderen Möglichkeit, dass du das auf der Blockchain selbst machst und nicht auf eine zentrale Börse angewiesen bist, brauchst du hohe Liquidität. Und da bist du einfach bei Ethereum immer noch am besten bedient, im Generellen, klar. Also konkret, wenn du wirklich noch keine Erfahrung hast mit Ethereum und so, das ist schon ein bisschen ein längerer Weg. Für uns wäre es ganz interessant, das einfach anzubieten über eine simple Plattform, zum Beispiel bei DFX oder so, ja, dass du dich um nichts kümmern musst. Du kannst einfach deinen Bitcoin hinterlegen, ziehst deinen Kredit. Das wäre ganz interessant, das ist für uns vielleicht ein Businessmodell in der Zukunft. Aber Stand heute ist es wirklich so, du musst auch so ein bisschen Techie sein und du musst ein bisschen Spaß daran haben, dich mit der Ethereum-Welt zu befassen. Wenn das nicht der Fall ist, dann lass es.
Aber wo kriege ich den jetzt her? Sagen wir, ich kenne mich aus mit Ethereum, ich habe da auch die notwendigen Tools, Wissen, Verständnis etc. Wie komme ich jetzt zu diesem D-Euro?
Also die liquideste Form von Bitcoin in Wrapped Bitcoin zu kommen ist Binance. Binance ist die größte Exchange der Welt, hat die liquidesten Orderbücher. Ja.
Empfehle ich nicht.
Genau. Aber anderes Thema. Es ist jetzt einfach rein,
logisch,
rein technisch betrachtet.
Logisch. Alles gut.
Einfach,
aber man geht zu einer zentralen Plattform, da tauscht man Bitcoin in Wrapped Bitcoin.
Genau, es gibt auch Möglichkeiten, dass du über dezentrale Protokolle von Bitcoin in Wrapped Bitcoin wechselst, ja, zum Beispiel Torchain und so. Aber es ist einfach so, das ist einfach teurer.
Ja.
Ja. Da hast du schon mal die ersten Verluste. Ja. Genau.
Aber du brauchst einen Wrapped Bitcoin logischerweise. Das ist Pondo, Derivat auf Ethereum, der den Preis von Bitcoin
bestimmt. Was du auch machen kannst, du kannst zum Beispiel auch Kraken Wrapped Bitcoins benutzen. Das gibt's auch. Also du kannst einfach Bitcoin bei Kraken einzahlen und dann, du musst dann gar nichts traden oder so. Du kannst dann einfach auf Withdrawal gehen und dann Ethereum auswählen.
Genau.
Und da bekommst du automatisch Kraken Bitcoin.
Ja, du kannst auch bei Kraken direkt Wrapped Bitcoin kaufen. Also
das ist nochmal was anderes.
Ja.
Also es gibt die Wrapped Bitcoin von diesem Unternehmen, wo Justin Sun dahinter ist.
Mhm.
Und es gibt auch die Kraken Wrapped Bitcoin. Das ist ein eigener Token.
Genau.
Und was zum Beispiel auch funktioniert, ist Coinbase Wrapped Bitcoin, das ist dasselbe. Du machst dir ein Coinbase-Konto, bezahlst einfach die Bitcoin ein, ziehst dir dann die Coinbase Wrapped Bitcoin raus auf dem Ethereum-Netz und dann kannst du die, aber ich empfehle die Rabby Wallet, ja, die funktioniert für mich persönlich am besten.
Unbedingt.
Dann kannst du mit der Rabby Wallet, kannst du mit dem Smart Contract interagieren auf der Webseite deeuro.com und dann kannst du einfach das Collateral hinterlegen und definieren, wie viel Kredit du haben willst, zu welchem Liquidation-Preis.
Aber du, wenn ich jetzt sage, ich will keinen Kredit ziehen, sondern ich will es verkaufen. Ich will meinen Wrapped Bitcoin gegen D-Euro verkaufen.
Gut, das ist einfach. Dann nimmst du einfach Uniswap.
Okay.
Oder du nimmst irgendwas, was Besseres im Sinn von ein Aggregator oder so. Mhm. Gibt es zum Beispiel CoSwap oder so. Das ist auch so von einem Team aus München. Finde ich ganz cool gemacht. Oder genau, gibt
Matcher und so. Genau, aber es läuft grundsätzlich wie immer in diesem Ethereum-Ökosystem. Man braucht Wrapped Bitcoin und dann findet man irgendwo einen Weg, eine Plattform, wo gewisse Liquidität da ist, damit man den verkaufen kann. Jetzt ist aber schon ein Stichwort die Liquidität. Wie groß ist die wirklich? Ich meine, wie viel kriegt man wirklich raus, ohne den Preis zum Beispiel zu verschieben? Hast du das ungefähr Größenordnung? Ich meine jetzt USDC, USDT, also Tether und so weiter, ich meine, die haben so viel Liquidität, da hast du kein Problem. Auf verschiedensten Plattformen kannst du das Ding tauschen, oder? Und jetzt ist D-Euro natürlich noch ein, ich würde mal behaupten, ein Nischenthema. Allgemein, Stablecoins sind ein Nischenthema und dann noch ein Euro-Stablecoin, genau wie der Schweizer Franken-Stablecoin auch. Und da ist immer die Frage, wo kriege ich das Ding wirklich auch sauber getauscht, hin und zurück? Wie groß ist da die Liquidität wirklich, die vorhanden ist? Momentan. Und habt ihr da auch Optionen oder Ideen, wie ihr das vergrößern könnt?
Ja, ich müsste bei Uniswap müsste ich nachschauen, da würde ich behaupten, ohne den Preis signifikant zu bewegen, bist du vielleicht bei 50.000, die du auf einmal traden kannst. Ja. Wenn du es bei DFX machst, dann kannst du auch problemlos eine 500.000 auf einmal traden, ohne den Preis zu bewegen. Aber wenn es mehr wird, dann, wenn du mehrere Millionen auf einmal traden willst, dann ja, ist es schon möglich, dass du entweder den Preis verschiebst oder mehrere Tage warten musst auf die Ausführung. Das ist nicht, weil das Protokoll schlecht ist oder das Projekt schlecht ist oder so, sondern das ist einfach, liegt in der Natur der Sache. Das Projekt ist noch eher jung, ist noch weniger liquide und das braucht einfach Zeit. Insbesondere ein dezentraler Stablecoin, hinter dem keine Firma steht, ja, der braucht einfach Zeit. Einerseits, um organisch zu wachsen, andererseits auch, um das Vertrauen aufzubauen.
Luxch.
Gerade bei einem Stablecoin, gerade bei einem dezentralen Projekt, du brauchst die History. Ohne History hast du kein Vertrauen, ja. Weil wenn mir einer erzählt, der hat ein dezentrales Protokoll und das ist 2 Wochen alt und das ist mega vertrauenswürdig, ja, dann vertraust du halt wieder irgendwas. Aber du vertraust dann nicht dem Protokoll selbst, sondern vertraust den Leuten dahinter oder der Firma dahinter. Aber dass das Protokoll wirklich für sich selbst vertrauenswürdig ist, das braucht einfach extrem viel Zeit. Aber ich denke, die Zeit haben wir auch. Ja. Also ich finde, das Protokoll entwickelt sich in die richtige Richtung. Es ist stabil, es läuft solide, die Partner werden stetig mehr, die Telegram-Gruppen werden stetig größer, Interaktion auf Social Media wird stetig mehr. Also ich bin der Meinung, es entwickelt sich genauso, wie es sein muss. Ja, nicht so, dass es jeden Tag in der Zeitung ist, sondern dass wirklich immer mehr Leute das entdecken und sehen, das ist wirklich was Solides, die Philosophie dahinter ist nachvollziehbar, ist verständlich, ist sympathisch und sich das dann so organisch Stück für Stück vergrößert.
Ich habe die Frage, hätte ich früher stellen müssen. Wie seid ihr da überhaupt involviert in dieses D-Euro-Projekt? Wie sieht das Projekt, die Struktur überhaupt aus?
Wir haben den Smart Contract ursprünglich deployed. Ja.
Also ihr habt ihn entwickelt oder gecodet sozusagen und dann veröffentlicht.
Genau, also wir haben uns natürlich am Frankencoin-Code bedient, haben die Änderungen vorgenommen, von denen wir der Meinung waren, dass sie relevant sind, dass man das tun sollte und haben natürlich den Namen geändert, ja, und den Mechanismus, sodass es auf Euro passt, nicht auf Frankencoin und haben das dann ins Leben gebracht, also haben das dann angestoßen.
Ihr als DFX-Team habt das angestoßen. Genau. Wie schaut denn jetzt die Struktur aus? Wer ist alles dabei?
Also DFX ist immer noch gleich wie vorher.
Nein, ich meine jetzt per se beim D-Euro, es steckt einfach euer Team dahinter oder habt ihr da noch andere Teams, die da jetzt mit ins Boot geholt wurden oder läuft das alles bei euch?
Nee, es läuft überhaupt nichts bei uns.
Nee, ich meine, die Weiterentwicklung, ich bin schon klar, aber die Entwicklung, da muss ja trotzdem jemand dahinter stecken, der muss schauen, dass Partnerschaften eingegangen werden mit Liquidität etc. gerade zu Beginn. Ja. Da muss jemand federführend sein.
Ja, das machen wir. Das ist so. Aber wir betreiben das System
nicht. Ja, das ist logisch.
Wir haften auch nicht für das, was mit dem System passiert oder so, sondern es ist wirklich autonom deployed worden. Es steht für sich selbst. Aber es gibt die Webseite deeuro.com, die kontrollieren wir. Okay. Ja, also wir kontrollieren die Webseite, die man mit dem Protokoll verbindet. Das ist so.
Das einfach das Education-Thema und rausbringen. Vielleicht wird es mal ein D-Euro V2 geben, V3, weil halt am Smart Contract etwas verändert werden will, muss, neue Features, whatever.
Genau, aber dann steht der nebenan und der wird nicht das Alte ablösen. Genau. Also wir können das Alte nicht mehr abschalten.
Genau.
Ja, also wir haben den Abschalten.
Ja, das ist halt die Natur der Sache von DeFi quasi. Genau. Oder?
Aber es ist halt wichtig, dass wir drüber reden.
Ja,
weil, logisch. Also klar, wir tendieren vielleicht dazu, das für selbstverständlich zu nehmen, aber das dürfen wir eben nicht. Müssen es immer wieder sagen.
Okay, gut. Belassen wir was bei dem Thema. Aber die Liquidität, das ist schon ein Thema. Habt ihr da Partnerschaften, die ihr eingeht? Oder was ist der Weg für euch, um den D-Euro größer zu machen? Ich meine, die Konkurrenz wird nicht kleiner. Ich meine, da kommen ja Circle und wie sie alle heißen. Ich glaube, es gibt so ein Tether, hat glaube ich auch ein Euro-Thema oder so.
Den haben sie eingestellt.
Haben sie ihn eingestellt?
Weiß ich gar nicht. Du kannst jetzt noch redeemen bis Oktober.
Okay.
Nachher nicht mehr.
Aber ich komme nachher darauf, warum. Aber um erst die Frage zu beantworten, wie wollt ihr sicherstellen, dass das größer wird? Oder was habt ihr für Partnerschaften oder für Pläne, damit die Liquidität da größer wird?
Also wir haben einerseits eine Zusage von Bitpanda für ein Listing.
Okay.
Das ist extrem krass. Ja, Bitpanda ist, würde ich behaupten, der im deutschsprachigen Raum stärkste Brand, also deutsch sprechende Brand. Ja. Abgesehen jetzt von internationalen Brands, die es noch so gibt, aber Bitpanda ist für mich schon mega cool, ja, dass die haben uns zugesagt für ein Listing. Und wir haben eine ganz tolle Zusammenarbeit mit der Cake Wallet. Die kommen ursprünglich auch so aus der Privacy-Ecke, ja, also Datenschutz und so. Selbstsouveränität, Non-Custodial, die finden D-Euro ganz cool, haben das bei sich eingebaut und bauen da auch immer mehr Features ein. Also die haben jetzt Stand heute das Feature eingebaut, dass du eben 10% Rendite auf die Euros bekommst, die du bei ihnen hast. Und wollen dann in Zukunft auch weitere Features einbauen, auch dass du zum Beispiel deine Bitcoins, die du hast, dass du die belegen kannst mit einem Kredit und so. Die machen das ganz toll und das ist nie irgendwie bezahlt worden oder so, sondern die haben halt gesehen, wir machen hier was Tolles und haben gesagt, finden wir cool, machen wir mit, wollen wir auch ein Teil davon sein. Und das ist die Art und Weise, wie wir versuchen voranzukommen, beziehungsweise wie wir hoffen, dass die Euro vorankommen wird. Also es müssen halt Leute her, die das entdecken, die das für gut erachten und dann sagen, okay, hier mache ich mit. Und es funktioniert halt nicht, dass wir alles zentral organisieren. Das wird nicht funktionieren, ja genau. Es muss wirklich auf auf Leute stoßen, die sich dafür begeistern können. Das haben wir bereits. Ja, also das, es ist, wir haben den Beweis, dass wir hier was gebaut haben, das auf Begeisterung stoßen kann bei anderen und hoffen, dass da noch ganz viele dazukommen. Aber auch wenn es nicht der Fall ist, also auch wenn jetzt nicht noch ganz viele dazukommen, es ist trotzdem ein Protokoll, das in sich selbst funktioniert und benutzt werden kann und auch solide ist.
Ja. Mhm. Wohin geht denn aus deiner Meinung der Stablecoin-Markt? Du hast jetzt gesagt, Tether hat den Euro-Stablecoin eingestellt. Ja. Vielleicht beginnen wir ja bei diesem Punkt. Warum? Weißt du das?
Ja, klar.
Warum?
Also generell Märkte, ja, sind ein Liquidität, ist ein Winner-Takes-It-All-Game. Warum ist Tether so groß? Warum verdienen die so viel Geld? Weil die einfach der Größte sind. Wenn du jetzt deinen eigenen Mark Steiner Coin machen würdest und du willst den anbieten zum Kauf und Verkauf, dann brauchst du eine Börse, wo man das traden kann und du brauchst auch ein Trading Pair. Und das erste Trading Pair, das du aufmachst, ist US-Dollar Tether zu Mark Steiner Trading Coin. Ja?
Also, weil halt einfach Tether so groß ist, genau. Stablecoin, damit die Leute easy über US-Dollar in genau. meinen Token
jetzt genau. Also du merkst schon, jeder, der neu dazukommt, baut automatisch ein Trading Pair auf zu US-Dollar Tether. Nicht zu irgendwas anderem. Weil Tether die höchste Liquidität hat auf allen, praktisch allen Exchanges. So. Also das ist so wie ein Schneeball, der von alleine größer wird. Also weil sie die größten sind, dockt jeder an sie an. Und jeder, der andockt, braucht ja wieder Liquidität. Du musst ja die Orderbücher, musst du ja befüllen. Du brauchst ja einen US-Dollar Tether, um die Trading Pairs anzubieten. Also das ist so, das wird einfach immer größer, ja. Und Tether steht dann ab und zu vorne hin, Paolo, ja, steht dann hin und erklärt, warum sie so erfolgreich sind und wie toll das sie sind und so. Ich denke mir immer, das ist nett und ich gönn dir das auch, aber wir müssen das schon realistisch sehen. Ihr habt einfach irgendwann mal in der Geschichte diesen Sweet Spot erreicht und dann an konnte das gar nicht mehr scheitern, wenn ihr nicht irgendwas ganz gewaltig schief falsch macht, oder? Also Tether muss gar nichts machen, wir müssen kein Marketing machen, müssen keine Business-Development-Leute finanzieren oder so, sondern es wächst einfach von selbst. Ja? Es wird von selbst immer größer. Und wenn ein anderer herkommt, wie zum Beispiel USDC, die verdienen kein Geld, also die haben extrem hohe Einnahmen, aber auch gleichzeitig extrem hohe Ausgaben, ja? Haben so gefühlt eine schwarze Null und strampeln sich halt jeden Tag massiv ab, um einen Teil von diesem Kuchen zu bekommen. Und warum, das ist halt brutal hart.
Warum haben die hohe Ausgaben? Das verstehe ich jetzt nicht. Die ich meine, das Businessmodell von Stablecoin ist ja ziemlich einfach.
Ja, genau, aber die haben...
Dollar rein, US-Derivat raus.
Ja. Aber sie bezahlen halt extrem viel Geld dafür, auf die Plattform zu kommen. Dass man auf den Plattformen mit USDC tradet, nicht mit Tether.
Ah, dann ist es einfach die Ausgaben.
Bekommen wollen. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht funktioniert, das nicht, aber es ist halt... Ja, verglichen mit Tether funktioniert es halt nicht. Also Tether macht übertrieben dargestellt einfach nichts und verdient damit einfach einen Haufen Geld. Ja, und USDC gibt sich extrem viel Mühe, macht perfekte Reportings, macht alle möglichen Sponsorships, hat eine Riesenarmee an Business Development Leute. Und wo sind sie? Bei 40 Milliarden oder so. Und tun sie extrem schwer zu wachsen. Verglichen mit Tether explodiert. Wenn du dir den Chart anschaust, yeah. Ja, die Anzahl an Tether, die im Umlauf sind, die Anzahl an USDC, die im Umlauf sind, dann hast du so ein bisschen Mitleid mit den USDC-Leuten.
Aber jetzt, also dann sagst du eigentlich, dass Tether jetzt sagt, ja, der USDT, also die Dollar-Stablecoin-Variante von Tether, die ist einfach so erfolgreich, für was sollen wir jetzt hier ein Euro-Ding bauen?
Ja, genau.
Haben sie es
also,
eingestellt.
Du kannst nicht, ja genau, also sie haben halt so eine Geldmaschine erfunden, die einfach von immer größer wird und immer mehr Geld abwirft.
Aber sie könnten ja trotzdem sagen, ja okay, einen Teil davon nutzen wir, um diesen Euro, theoretisch könnte man ein Tether-Schweizer-Franken-Ding bauen und sagen, ja, let's go. Könnten ja auch einen japanischen, keine Ahnung was für ein Tether-Ding bauen, theoretisch, um die Liquidität hier herzustellen. Warum haben sie denn das eingestellt? Weißt du das? Oder was ist deine Vermutung?
Ich gehe einfach davon aus, dass nichts tun finanziell das bessere Ergebnis bringt, als etwas zu tun.
Einfach weil die Nachfrage eigentlich nach dem Euro-Stablecoin nicht da ist.
Ja, genau. Also du hast keine signifikante Nachfrage nach Euro-Stablecoin oder nach Schweizer Franken-Stablecoin, wenn du das mit dem US-Dollar-Markt vergleichst. Ja. Und das wird meiner Meinung nach auch so bleiben in dem Sinne, also wichtig, dass ich einen Satz zu Ende sagen kann, dass wir, wenn wir jetzt die Geldmenge vergleichen, Schweizer Franken zu US-Dollar oder Euro zu US-Dollar, dass sich das nicht im Kryptomarkt angleichen wird. Das wird nicht, also die Leute sagen halt, hey, irgendwie, weißt du auch nicht, 20% vom weltweiten Money Supply ist Euro. Dann wird der Euro-Stablecoin-Markt wird auch mal 20% werden. Nein, glaube ich nicht.
Warum nicht?
Ich glaube einfach, weil dieses Tervinet-Takes-It-All-Game, weil das so extrem stark ist, dass nur wenige Projekte überhaupt ein Trading-Pair aufmachen, das nicht auf den US-Dollar geht. Ja? Also, wo hat der Euro eine Daseinsberechtigung? Aktuell zum Beispiel bei der Börse Stuttgart. Ja, bei der Börse Stuttgart tradest du deine Euro gegen irgendwelche Aktien. Und ich glaube halt, dass im Zuge der Digitalisierung, wenn wir auch Aktien auf der Blockchain haben und so, dass das noch mehr in die Richtung geht, dass alles gegen US-Dollar tradet.
Ja, aber wir können ja genau aus diesem Grund ja argumentieren. Aber für uns, es gibt einen Markt, wie groß ist der Euro-Raum? 500 Millionen Personen, keine Ahnung, plus minus. Es gibt einen Schweizer Markt. Da sagen sich die Leute gerade in der jetzigen Situation, wenn ich im US-Dollar bleibe, dann, vor allem wenn ich zum Beispiel etwas verkaufe, ich bin ein Jahr zum Beispiel in US-Dollar drin, weil ich parkiere halt das Geld zwischen, weil ich noch irgendwas machen möchte, dann verliere ich in der jetzigen Situation 5, 6, 7, 8, 9, 10% gegenüber Euro-Schweizer Franken, weil der Dollar einfach abschmiert. Also grundsätzlich, rein aus dieser monetären Überlegung raus, müsste es ja eigentlich einen Markt geben für Euro oder Schweizer Franken, weil die Leute einfach sagen, ich habe die Schnauze voll von Dollar.
Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Also da gibt es einen Markt, das ist so. Was ich gemeint habe, ist, wenn du jetzt einfach nur traden willst, also du willst von Asset A in Asset B, dann denke ich, die ganzen Pairs, die ganzen Börsen und so, das tradet alles einfach in der Tendenz immer mehr Richtung Dollar, einfach immer mehr Richtung das, was einfach das liquideste Asset ist. Mhm. Das ist meine Aussage. Ich gebe dir absolut recht, du hast definitiv einen Riesenmarkt, eine Nachfrage nach Euro. Also ich weiß zum Beispiel von einem sehr vermögenden Amerikaner, der auch auf das D-Euro-Protokoll aufmerksam geworden ist und so gemeint hat, das ist ja mega interessant, da könnte ich mal ein bisschen Euro-Exposure haben, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So.
Genau.
Also das D-Euro wird auch außerhalb vom europäischen Raum sehr wahrgenommen und sehr interessant befunden.
Ja. Das ist ja genau das Gleiche mit dem Schweizer Franken, ist ja die Fluchtwährung schlechthin.
Genau.
Also deshalb glaube ich, das ist meine subjektive Meinung, es müsste eigentlich einen größeren Markt geben und der wird kommen, weil auch Investoren aus den USA, wie du jetzt auch das Beispiel gebracht hast, sagen, ja, aber wenn ich jetzt meine Liquidität einfach in Schweizer Franken platziert hätte, dann hätte ich jetzt halt einfach, wenn du dann ein paar Millionen hast oder hunderte Millionen und vielleicht sogar eine Milliarde, wenn du institutionelle Dienstleister bist, dann hätte ich einfach mehr Kapital zur Verfügung, wenn ich nicht im US-Dollar geblieben wäre. Also deshalb müsste ja eigentlich der Markt größer werden und liquider werden. Deshalb ist es ein bisschen speziell, dass Tether eigentlich den US nicht nur einen Euro-Tether eingestellt hat.
Ja, ich glaube, womit verdient Tether Geld? Ich behaupte, Tether verdient damit Geld, dass es irgendwelche Trading-Pairs gibt. Das muss nicht auf Binance sein. Ja? Das kann auch OTCs sein oder so. Und über diese Trading-Pairs sind alle gegen US-Dollar-Tether. Und ich glaube, das wird sich nicht mehr ändern. Also ich glaube nicht, dass du in Zukunft, wenn du Bitcoin verkaufen willst, eine liquide Form hast, Bitcoin zu Euro.
Einfach weil es dieses Trading-Paar nicht geben wird auf den Plattformen.
Es gibt's, aber es ist einfach super illiquide.
Genau. Und aber es müsste ja größer werden.
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Börsen bleiben noch sehr, sehr lange US-Dollar fokussiert. Aber das, was du angesprochen hast, da gebe ich dir 100% recht. Euro generell in sich selbst betrachtet, absolut, ist eine Nachfrage da, die wird größer werden. Auch, aber ich glaube, es ist dann einfach so, dass wenn zum Beispiel einer Bitcoin hat und er will dann in Euro wechseln, dass es, wenn er das mit 100.000 macht, spielt das keine Rolle, verstehe mich nicht falsch, aber wenn du eine größere Position hast, mehrere Millionen hast, du wirst Bitcoin in US-Dollar wechseln, dann die US-Dollar in Euro.
Okay.
Das ist meine Aussage. Und an diesen Trading-Pairs, ich behaupte, daran werden halt viele US-Dollar-Tether gelockt. Und ich sehe diesen Case nicht für einen Euro. Und Tether hat natürlich auch das Problem mit der Mika. Ja.
Guter Punkt.
Klar, und das alles in allem zusammengefasst, war das dann wahrscheinlich einfach so, dass irgendeiner bei Tether gefragt hat, hey, wir haben gar keinen intern, der sich dafür interessiert, ja, weil das ist einfach so, das, was auch noch da ist, aber eigentlich ist es, eigentlich kann das weg, oder? Weil wir erhoffen uns davon keine riesige Rendite, wir haben potenziell Probleme mit der Aufsichtsbehörde, ja, und dann gehe ich mal schwer davon aus, dass das so in Summe der Grund war, das einzustellen.
Wahrscheinlich.
Aber die Anzahl an Euro-Stablecoins ist ja in den letzten 12 Monaten komplett explodiert.
Genau, das wäre jetzt genau, an das habe ich genau jetzt auch gedacht. Warum? Ist eigentlich gerade kontra zu dem, was wir jetzt diskutiert haben eigentlich.
Ja, nee, also
der Markt Nachfrage, zeigt ja, es gibt, ich meine, die bauen das ja nicht einfach wegen lustig. Also irgendwo gibt es da ja einen Case.
Definitiv, der Case ist da. Der Case ist nicht, es wird nicht so sein, dass der Euro in 10 Jahren auf Binance die dominierende Währung ist für irgendwelche Tradings. Das wird nicht passieren. Aber Euro generell in sich selbst betrachtet, sprich Payments, Geld anlegen, Geld aufbewahren, größere Transaktionen, das ist alles ein Riesenmarkt da. Und dieser Markt hat dann in sich selbst betrachtet auch wieder ein The Winner Takes It All Game. Also es wird im Euromarkt, zum Beispiel wenn du jetzt deine Immobilie gegen Euro-Stablecoin tauschen willst oder so, auch dort werden sich irgendwelche Strukturen ergeben. Und wenn dann zum Beispiel der eine Makler sagt, ja, wir nehmen auch Euro-Stablecoins, aber wir nehmen nur die Sorte und die andere nicht und so, ja, auch dort wird es wieder einen Leader geben. Der wird der Größte werden, der verdient dann auch das ganze Geld und die anderen, die schreiben, wenn sie Glück haben, eine schwarze Null.
Siehst du da schon eine Tendenz, wer so der Sieger sein könnte?
Ich würde ganz, ganz fest behaupten, dieses Game ist noch nicht gespielt und die Tendenz ist noch nicht ablesbar.
Da wird wahrscheinlich auch ich könnte mir durchaus vorstellen, ein Finanzdienstleister in dieses Feld springen, könnte ja sein. Also genau. Eine Bank.
Und da bin ich wirklich ganz fest der Überzeugung, hier sind die Karten noch nicht auf dem Tisch.
Okay.
Also da kann auch ganz viel passieren. Circle hat ja irgendwas von 200 Millionen im Umlauf. 200 Millionen Euro in einem Euro-Stablecoin. Ja,
kann sein, weiß nicht.
Stasis hat auch irgendwas um die Größenordnung. Das ist nichts. 200 Millionen ist nichts.
Ja.
Also logisch. Das Game ist noch gar nicht, das hat noch gar nicht angefangen. Die sind noch alle am sich aufwärmen, am sich vorbereiten. Aber dass wir dann wirklich dieses The Winner Takes It All Game sehen, dass sich der ganze Markt am Schluss dann eigentlich nur noch auf einen Stablecoin einschießt und die anderen dann eigentlich alle das Game mehr oder weniger verlieren, das dafür sind wir noch Jahre entfernt.
Aber jetzt haben wir genau diesen Clash bei USDT, also Tether und Mika.
Ja.
Also auf der einen Seite haben wir mit Abstand der größte Stablecoin, US-Dollar-Stablecoin. Auf der anderen Seite die Mika, die Markets in Crypto Assets, also die Regulierung quasi für den EU-Raum. Geclasht es ja. Wie interpretierst du das Ganze? Siehst du da, ich meine, es ist ja nicht so, was viele auch nicht wissen, ja, du darfst USDT halten.
Genau.
Es ist einfach nicht möglich, auf Mika-regulierten Plattformen USDT zu handeln, aber genau. Es ist nicht illegal, überhaupt nicht. Alles gut und so weiter. Hast du da gewisse Insights? Hast du da ein gewisses Verständnis dafür? Oder siehst du, wo dieser Markt hingeht, dass USDT irgendwann das auch akzeptiert wird?
Sie haben ja sowas behauptet. Sie haben, also Paolo von Tether hat ja letztes Jahr oder so, haben die irgendwas geschrieben. Sie sind kurz davor, eine Lösung zu haben, dass sie Mika-compliant sind.
Ja, aber das, ich glaube, das hören wir schon lange.
Also ich hätte, da würde mich noch interessieren, was es ist. Genau. Ich bin Ende des Monats bin ich am Hackathon von Tether zum Thema Bitcoin und AI. Vielleicht kann ich mal nachfragen. Nee, also ich sehe das, ich sehe den Case nicht, weil also ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass Tether sich auch im Management sagt, ja, wir pfeifen auf den EU-Markt. So groß ist er gar nicht. Das ist realistisch.
Nee.
Mika ist eine hochinteressante Sache. Was wir sehen ist, seit es die Mika gibt, haben wir extrem hohes Interesse an der Lizenz. Also im Markt, ja, wenn ich mit anderen Unternehmen spreche, es gibt ein extrem hohes Interesse, also auch Firmen, die wir kennen vom Namen her und so, die so eine Lizenz haben wollen. Und das ist eigentlich witzig, oder? Auf der einen Seite hast du eine Regulierung, von der eigentlich alle Fachleute sagen, das ist ein Rohkrepierer, ja. Und auf der anderen Seite hast du dann doch die ganzen Unternehmen, die sagen, ich hole mir die Lizenz. Und ja, also wer hat denn jetzt recht? Ich tendiere ja schon eher dazu, dass das ein Rohrkrepierer ist und dass es auch extrem schwierig ist, unter der Mika gute Produkte anzubieten und auch Geld zu verdienen. Also ich bin da auch sehr kritisch.
Weißt du, bis zum Abschluss hier, kannst du uns noch hinter die Kulissen mitnehmen von Mika, was das wirklich bedeutet? Jetzt auch, ich meine, von eurer Seite ist es ja wahrscheinlich auch ein Thema. Oder ihr seid da involviert oder ihr schaut euch das an und so weiter und so fort. Kannst du uns mal den Schmerz mitgeben, der Mika liefert? Oder generell die Regulierungsthematik, weil die Leute verstehen ja oftmals auch nicht, ja, jetzt muss ich hier mich wieder registrieren, jetzt muss ich hier wieder irgendeinen Nachweis liefern und hier kommt wieder was und hier wollen sie noch mehr von mir haben etc. Kannst du uns mal aus deiner Sicht als Anbieter aus dieser Branche den Schmerz mitteilen, was hinter den Kulissen permanent passiert, was vielleicht auch über die letzten Monate oder Jahre und so weiter passiert ist? Einfach, dass die Leute da draußen vielleicht auch ein bisschen Verständnis kriegen, was das für euch bedeutet als Anbieter.
Ja, also wir als DFX sind ja ein überschaubares Unternehmen. Wir haben so gegen die 20.000 Kunden geonboardet. Also wir sind jetzt nicht, gehören nicht zu den Top 10, ja. Aber ich würde jetzt mal ganz, ganz pauschal, würde ich mal behaupten, alle Geschäftsführer von den großen Krypto-Exchanges, von den ganz großen, die könnten jederzeit verhaftet werden und lebenslang in den Knast kommen, weil das ist. Also die Amerikaner haben es ja mit JC gemacht von Binance, ja, die können das mit jedem anderen auch machen. Das ist so ganz kurz zusammengefasst. Ich glaube.
Also warum?
Weil es einfach so unklar ist. Irgendeinen Grund werden sie schon finden.
Weil es früher halt keine Regulierung gab, jetzt gab es irgendwie und dazwischen versteht es niemand und wenn ich will, finde ich irgendeinen Grund.
Also ich bin der Meinung, dass die ganze Regulierung ist so unklar, also unklar im Sinne von, es ist noch so viel Spielraum drin, ja. Wenn die Aufsichtsbehörden wollen, dann können sie in der Schweiz jedes Kryptounternehmen einfach dicht machen. Ja, sie können vorbeigehen, sich die Unterlagen anschauen, irgendeinen Grund finden, warum sie der Meinung sind, dass sie berechtigt sind, das jetzt per Sofort einzustellen und dann kannst du 10 Jahre klagen und dann in 10 Jahren bekommst du vielleicht vor Gericht recht, das war nicht rechtens, aber du bist halt als Firma trotzdem tot. So in der Schweiz, ja, würde ich mal behaupten. Sie tun es nicht, ja, verstehe mich nicht falsch, mache hier kein Bashing. Aber sie könnten. Und international, also wenn du jetzt morgen gefragt wirst, möchtest du CEO werden, KuCoin? Das Erste, was du dir die erste Frage, die du dir stellen musst, ist, bin ich damit fein, dass den Rest des Lebens im Knast zu sein? Ja, ehrlich, ja, das ist ehrlich. Das ist die Realität, wenn du von so einem großen Laden Geschäftsführer bist. Wenn die Amerikaner dich im Knast sehen wollen, dann bist du nachher im Knast, Punkt. Also wir sind da komplett weit davon entfernt, dass wir irgendwie eine gute Basis haben für Unternehmer, um solide zu arbeiten, um zu wissen, jetzt habe ich es richtig gemacht und bin immer noch konkurrenzfähiger. Das ist ja das Schwierige. Also du kannst schon alles richtig machen, aber dann bist du... Also nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, man kann nicht solide arbeiten. Ja? Verstehe mich nicht falsch. Es geht. In der Schweiz kannst du das tun. Ja? Also wir bei DFX, wir arbeiten solide. Das ist wichtig. Aber im Internationalen, im Großen, ja, wenn wir von der Liga sprechen, Binance, KuCoin und so, das ist... Also zum Beispiel bei Binance, wenn du eine Standardverifizierung durchführst, dann hast du nachher ein freigegebenes Handelsvolumen mit Fiat von 1,8 Millionen pro 30 Tage oder so. Ja? Und erst wenn du höher gehst, kommen dann erweiterte AML-Nachfragen. Ja? In der Schweiz undenkbar oder für DFX bei uns undenkbar. Du kannst nicht einfach einen Kunden haben, der jeden Monat 1,8 Millionen durchjast und du fragst nie, woher das Geld kommt. Also da hast du riesige Unterschiede. Ja? Und die einen, die fahren halt sehr aggressiv, die anderen gehen halt lieber auf Sicherheit. Und du hast eigentlich so einen Markt, der extrem schwierig ist und es macht auch keinen Sinn. Ja? Also wir sind ja auch weit davon entfernt, dass man sagen könnte, ah, die Regulierung ist irgendwie sinnvoll. Also das ist ein Riesen-Pain. Und es ist natürlich für die Unternehmer, die im Crypto-Space unterwegs sind, ist es ein Pain, klar. Es ist auch für die Kunden, die das benutzen, ist es ein Riesen-Pain. Dann ist es ja so, die Kunden verifizieren sich bei den Unternehmen. Die Unternehmen werden dann hoffentlich nicht, aber ab und zu auch mal wieder gehackt, ja, dann landen die ganzen Daten von den Kunden im Internet und das ist dann wieder ein Riesen-Pain für die Kunden, weil es ist halt sau doof, wenn das ganze Internet weiß, dass du schon 2014 so ein Ledger gekauft hast. Ja, das ist so eine Information über dich, die du nicht im Internet haben willst und du willst sie vor allem nicht in Kombination mit deiner Lieferadresse im Internet haben. Ja, da kann man noch vorbeigucken, ob du die Bitcoins noch hast. So. Das ist alles eine... Nüchtern betrachtet, das ist eine Vollkatastrophe. Also der Konsumentenschutz, der Schutz des Bürgers, der ist komplett verloren gegangen.
Aber das ist ja generell so bei diesen Plattformen, mit diesen KYC, AML-Themen, du musst die Hosen runterlassen und alles mitgeben. Ich meine, das ist ja generell die Tendenz, die wir sehen im Finanzmarkt.
Genau, und dann wäre es doch die erste logische Überlegung, wäre ja, dass der Staat seine Bürger schützen muss. Und er müsste ja, also eigentlich so, das ist so die ja. das, was man uns erzählt, der Staat schützt dich, so die Polizei, dein Freund und Helfer. Ja. Und dann ist ja die das Erste, was wir, wenn wir das ernst nehmen, wäre zu sagen, wir müssen mit all dem aufhören. Das ist eine Riesengefahr für uns, dass sich jeder Bürger hier ausweisen muss, sagen muss, wo er wohnt, bevor er seine Bitcoins irgendwie handeln kann. Das ist eine Vollkatastrophe. Also wir müssen doch die Bürger schützen. Und da können wir doch nicht diese Daten an alle Exchanges der Welt versenden. Also zum Beispiel bei mir ist es ja so, wenn es irgendwo eine neue Exchange gibt, die irgendwas Neues anbietet, dann probiere ich das sofort aus, oder? Also meine Daten haben alle. So, das ist ein Wahnsinn. Und was wir halt sehen, ist unter dem Lager von Trump, ja, in Amerika, gibt es dieses Verständnis. Es gibt vereinzelt Leute, die das auch so sehen, die das als Risiko sehen und die versuchen dagegen was zu machen. Aber in der Schweiz habe ich noch nie sowas wahrgenommen. Ja? Also in der Schweiz ist irgendwie die Wahrnehmung immer noch irgendwie so, das muss so, das machen wir so, das war schon immer so, das kann man nicht ändern. Aber eigentlich muss man das ja mal komplett in Frage stellen. Das ganze Konzept, also wie wir Geldwäscherei bekämpfen, was tun wir heute? Welche Auflagen haben wir? Was kostet es uns, diese Auflagen, so wie wir sie haben, anzuwenden? Und was ist eigentlich der Nutzen davon? Ja, das mal so in Frage zu stellen. Ist es überhaupt sinnvoll, wie wir AML umsetzen, wie wir Geldwäscherei bekämpfen? Ist es überhaupt rational? Ist es im Verhältnis? Die Frage stellt sich gar nicht. Und das muss nicht ich diskutieren als Unternehmer, das ist ja eigentlich eine politische Diskussion, aber das hat überhaupt kein Interesse und deshalb wird sich daran auch nichts ändern. Also woran man das ja sehr, sehr gut sieht, ist, es steht ja ganz klar im Gesetz, wer anderen hilft, Kryptotransaktionen auszuführen und eine dauernde Geschäftsbeziehung unterhält, ist verpflichtet, GWG, AML einzuhalten. Allein das ist ja schon extrem problematisch, weil du die Bezeichnung hilft drin hast. Was ist denn helfen? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Bist du jetzt verpflichtet, AML abzuklären bei deinen Kunden? Weil die haben ja ein Abo bei dir vielleicht. Dann hast du eine dauerhafte Geschäftsbeziehung. Wenn du denen jetzt sagst, ja, drück da mal beim Ledger hier und dann da, hast du vielleicht schon geholfen. Bist du vielleicht schon in der Haftung, ja, dass woher diese Gelder kommen.
Ich habe das gut mit unseren Anwälten aufgeklärt
genau,
und Feedback
und so weiter. Ich glaube nicht, dass du in der Haftung bist, aber nee. Der Gesetzestext mit dem Begriff hilft, den finde ich halt schwierig. Ja? Wir sind halt weit davon entfernt, dass wir wirklich eine Situation haben, wo Unternehmer klar wissen, was sie tun können, ohne dass sie vorher 10 Stunden beim Anwalt waren. Und das würde ich mir eigentlich wünschen für die Schweiz generell, ja, dass du klare Gesetze hast, wo du weißt, was du tun darfst und so. Und so wird halt auch Mika vermarktet. Sind wir wieder beim Thema Mika, ja. So nehmen halt viele Unternehmer Mika wahr. Die sagen halt, jetzt weiß ich, was ich darf, was ich nicht darf. Und deshalb ist Mika extrem beliebt. Aber Mika ist halt so hart in der Regulierung, dass es dann wieder schwierig ist, ein gutes Produkt anzubieten. Weil du stehst immer in der Konkurrenz zu irgendeinem internationalen Unternehmen mit Sitz in den Seychellen. Und wenn bei dir die Regulierung so hart ist, dass du nicht dieselben guten Produkte anbieten kannst wie irgendein Unternehmen auf einer Insel mit gutem Wetter, dann musst du dir auch die Frage stellen, ja, mache ich hier überhaupt was Sinnvolles? Vielleicht wäre es ja besser, ich löse meine eigene Firma auf und sage meinen Kunden, hey, wenn ihr ein gutes Produkt wollt, ich kann das gar nicht bieten, geht ins Ausland. Genau. Geht zu irgendwelchen Anbietern im Ausland. So, die machen das viel besser als ich. Also da bist du einfach hin und her gerissen. Ja? Also ich muss, aber wenn ich hier schon so spreche, muss schon sagen, ich habe DFX vor 4 Jahren gegründet und wir sind weit davon entfernt, dass es perfekt ist, aber es funktioniert. Ja? Also will ich noch ganz klar dazu sagen. Also wir haben nie Probleme gehabt mit der FINMA oder so. Ja? Wir haben nie ernsthafte Probleme gehabt wegen GWG, wegen AML oder so. Du kannst in der Schweiz seriös eine Firma aufbauen, dich an die ganzen Vorschriften halten und das solide durchziehen. Das ist absolut möglich. Also ich will hier nicht falsch verstanden werden und wir haben das bei DFX auch so umgesetzt. Also ich bin ja immer noch auch Geldwäschereiverantwortlicher bei DFX und bin da wirklich auch stolz drauf, wie wir das umgesetzt haben, solide, nachhaltig, sinnvoll. Also das ist schon alles möglich, soll nicht falsch verstanden werden. Aber ich glaube, es wäre schon nützlich, wenn man das mal überdenkt, ob das Setup, wie wir es haben, ob das wirklich das Beste ist und ob das wirklich auch den Bürger schützt. Ja, ich habe das Gefühl, es geht nur noch darum, irgendwelche FATF-Richtlinien einzuhalten. Und die Perspektive, ja, wollen wir das dem Bürger überhaupt antun? Die Perspektive ist gar nicht vorhanden auf politischer Ebene. Und das verstehe ich auch nicht ganz, woher das kommt. Also woher, ich meine, vielleicht hast du es mitbekommen, neu teilen wir ja auch Informationen über die Transaktion mit Drittstaaten. Sprich, wenn irgendjemand bei einem Schweizer Anbieter eine Kryptotransaktion macht, muss der Anbieter seinem Land, wo er steuerpflichtig ist, diese Transaktion melden. Nicht melden, wenn er Verdacht hat oder so. Melden. Immer. Alle. Und
also wohin meldet ihr das? Zum Beispiel jetzt Deutschland?
An die Steuerbehörde. Also wenn du einen deutschen Kunden hast mit deutschem Wohnsitz, dann meldest du an die deutsche Steuerbehörde. Der hat übrigens bei uns heute das Asset in das Asset getradet mit dem Betrag und so. Und das wird einfach hingenommen. Ja? Also das ist einfach so. Ja, das hat der Bundesrat so entschieden. So. Das, und wenn ich halt so frage, ja, und können wir da noch abstimmen oder so? So, nö, warum? Oder? Das ist jetzt einfach so. Wir teilen jetzt einfach die ganzen Finanzdienstleister werden jetzt einfach verpflichtet, sämtliche Transaktionen zu teilen. War mal irgendwo so ein internationales Abkommen, hat das irgendeiner entschieden. Da habe ich schon das Gefühl, das ist irgendwie, aus dem Ruder gelaufen, nicht? Weil die Amis machen es ja nicht. Ja, wir machen es ja. Also ist ja generell so, wir reporten ja alles Mögliche, aber wenn du ein Konto aufmachst in Amerika, die reporten ja nicht ans Ausland. Ja, also ich frage mich schon.
Aber in der Schweiz werden da Daten irgendwo hingeliefert?
Ja.
Wohin? Wie?
An die Steuerbehörde. An das Land, von dem der Kunde steuerpflichtig ist.
Also wenn ich jetzt in der Schweiz, bin ich ein Schweizer, ich nutze DFX, ich tausche 10.000 Schweizer Franken in Bitcoin, lege es mir aufs Hardware-Wallet.
Das ist eine gute Frage, habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ich habe mir nur den Case also muss dazu sagen, das ist ab 1.1.2026, also in 6 Monaten.
Ah, okay.
Genau, und ab dann sind wir verpflichtet.
Wichtig zu wissen, ja, weil jetzt haben alle schon wieder Panik hier. Genau. Also für die Schweiz ist nicht klar. Oder gibt es da keine Regelung?
Ich hab mir den Schweizer Case noch nicht angesehen. Was mir aufgefallen ist, und das kam ja auch in der 20 Minuten, das kam ja auch in der Zeitung, dass jetzt halt entschieden wurde und dass die jetzt politisch noch darüber diskutieren, welche Länder überhaupt legitimiert sein sollen, solche Daten zu erhalten. Also okay. Man diskutiert jetzt darüber, dass vielleicht Saudi-Arabien nicht das beste Land ist,
okay.
Um mit denen die Transaktionsdaten zu teilen, weil dort vielleicht dann die Menschenrechte nicht gewährleistet sind. Ja, weil du dann vielleicht, wenn du eingeknastet wirst, nicht das keine.
Aber in der Schweiz faktisch ist nicht so, dass diese Transaktion, ich als Schweizer über DFX oder andere Plattformen, spielt da keine Rolle, dass diese Transaktion jetzt an Kanton gemeldet wird, wo ich steuerpflichtig bin.
Das wäre mir neu. Habe ich mich aber nicht
damit befasst. Weil ich kenne auch nichts, deshalb frage ich nochmal. Aber nein. Für internationale Beziehungen, Deutschland, Österreich, weiß ich welche Länder, da wird es ab dem 1.1.26 Pflicht.
Ja, also konkret, wenn du es ganz genau wissen willst, ab 1.1.26 bist du verpflichtet, sämtliche Daten zu erheben und ab 1.1.27 bist du verpflichtet, sämtliche Daten auch zu liefern.
Ah, okay. Rückwirkend wahrscheinlich auch. Ja. Aha. Gut, sind wieder beim Thema Überwachung, aber.
Ja, vielleicht ist einem von euch mal aufgefallen, wenn man ein Revolut-Konto aufmacht, braucht man neu die Sozialversicherungsnummer. Die AHV-Nummer.
Okay. Ja.
Das ist genau wegen dem.
Ah, zum Identifizieren, wer es wirklich ist.
Genau, weil die AHV-Nummer an deine Steuererklärung gekoppelt ist. Das ist der Link. Daher kommt es.
Okay, spannend. Ich glaube, hier könnten wir noch stundenlang darüber diskutieren jetzt. Cyril, wo findet man dich? Wo findet man mehr Informationen über DFX? Wenn du beim Hackathon warst bei Tether, dann wirst du ja logischerweise direkt raushauen, was du alles herausgefunden hast. Wo findet man diese Informationen?
Ja, ich bin jetzt nicht so mega aktiv auf Social Media. Ich bin jetzt auch.
Aber auch über die Projekte und so weiter, nicht bei dir. Genau.
Nee, also wir haben natürlich bei DFX haben einen Newsletter, da posten wir ab und zu was. Wir haben eine Homepage, dfx.swiss, wir haben Telegram-Gruppe und wir haben Twitter, also X.
Genau.
Das ist der Beste.
Und D-Euro gibt es auch, Webseite, alles werden wir alles unterhalb verlinken und so weiter.
Natürlich.
Sehr gut. Ja, ich würde mal sagen, ich hoffe, ihr habt auch wieder massiv viel erfahren heute. Lasst es doch mal in den Kommentaren wissen, welche Fragen ihr noch offen habt, dann können wir die mal sammeln und dann können wir vielleicht zum späteren Zeitpunkt diese Fragen wieder mal aufgreifen, vielleicht dann im 26, wenn diese neue Regelung da ist. Aber lasst es mal in den Kommentaren wissen und in diesem Sinne, Cyril, ich danke dir vielmals für deine Zeit und ja, vielleicht bis bald wieder.
Hat Spaß gemacht, gerne.
Definitiv. Mach's gut, ciao.